Ich habe meine Predigt heute genannt, Chef deiner Lebensgeschichte. Chef deiner Lebensgeschichte. Jetzt könntest du sagen, ja, das ist Jesus. Dann könnte ich sagen, jawohl, dann könnte ich einpacken und gehen, du hast es verstanden. Aber ich möchte dir gerne ein bisschen mehr zu diesem Chef deiner Lebensgeschichte sagen, weil er ein sehr besonderer Chef ist. Shalina hat mich eben Chef genannt. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, weil ich genauso wie sie ein Mitarbeiter Gottes bin. Ich habe genauso einen Chef. Chef deiner Lebensgeschichte, Chef meiner Lebensgeschichte. Und ich werde dir heute dich ein bisschen auch ein Stück weit in mein Leben mit reinnehmen. Ich möchte dir heute ein paar Dinge auch von mir persönlich erzählen, wo ich Dinge mit dem Herrn erlebt habe, die mich so geprägt haben, die mich bis heute prägen. Und ich möchte dir das erzählen, nicht weil ich hier als Heiliger vorne stehen möchte. Ich möchte nicht als super Frommer hier da vorne stehen, sondern ich möchte dir einfach erzählen, wie besonders, wie schön, wie genial das ist, wenn man Jesus als Chef seiner Lebensgeschichte hat und was man dann alles erleben kann. Und ich glaube, dass du auch viel erzählen kannst. Kommen wir zu dem Bibeltext. Einige von euch haben eine Bibel, die können gerne mitlesen. Andere können es hier vorne sehen. Ich habe es extra nochmal eingeblendet. Nach diesen zwei Tagen setzte Jesus seine Reise nach Galiläa fort. Jesus hatte selbst einmal erklärt, dass ein Prophet in seiner Heimat nicht geachtet wird. Doch als er jetzt dort ankam, nahmen ihn die Galiläer freundlich auf, denn sie waren zum Passafest in Jerusalem gewesen und hatten gesehen, was er dort getan hatte. Er kam nun wieder nach Kana, dem Ort in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Zu dieser Zeit lebte ein hoher königlicher Beamter in Kapernaum, dessen Sohn schwer erkrankt war. Als er hörte, dass Jesus von Judäa zurück nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, nach Kapernaum hinunterzukommen und seinen Sohn zu heilen, der schon im Sterben lag. Jesus sagte zu ihm, müsst ihr denn immer Wunder oder besondere Zeichen sehen, bevor ihr glaubt? Doch der Beamte flehte ihn an, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus da zu ihm, dein Sohn lebt. Und der Mann glaubte an das, was Jesus ihm gesagt hatte, und machte sich wieder auf den Weg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Sklaven entgegen und verkündeten, dein Junge lebt und ist gesund. Er fragte sie aus, seit wann genau es dem Jungen besser gehe. Gestern, kurz nach dem Mittag, verschwand das Fieber, sagten sie. Da wusste der Vater, dass das genau der Zeitpunkt war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte an Jesus, er und alle in seinem Haus. Mit diesem Zeichen bewies Jesus ein zweites Mal seine Macht, als er vor Judäa nach Galiläa zurückgekommen war. Soweit zum Bibeltext. Kurz zum Verständnis, wo sind wir gerade, in welcher Situation? Wenn du in deiner Bibel nachschlägst, dann ist ja das Kapitel 4 ein besonderes Kapitel, denn es beginnt mit Jesus und der Samariterin, also die Frau, die am Brunnen ist und der Jesus begegnet und sie ein sehr, sehr persönliches Gespräch haben und ihr erklärt, wer Jesus ist und sie letztendlich ihr Leben verändert. Kapitel 3 ist ja das Kapitel mit Nikodemus und wenn es danach geht, kommt diese Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Und das ist so der Rahmen, in dem diese Begegnung ist. Meinen ersten Abschnitt nenne ich, Jesus ist immer zum richtigen Zeitpunkt in deiner Lebensgeschichte da. Wie komme ich darauf? Wenn wir in den Bibeltext gucken, dann sehen wir, Jesus geht zurück nach Galiläa, obwohl er, so heißt es ja im Text, weiß, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Er geht dahin, obwohl er weiß, die Leute werden ihm eines Tages nicht mehr zuhören. Ganz im Gegenteil, sie werden ihn wegscheuchen. Sie werden sich abwenden von ihm. Aber Jesus sucht nicht die Ehre, sondern er geht zurück, weil er weiß, er muss an diesem Ort nochmal sein. Jesus muss an diesem Ort nochmal sein. Und wenn du weiter liest in Kapitel 6, da sagt ja Jesus dann diesen bekannten Vers: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Dieser markante Vers sagt Jesus noch einmal zu diesen Menschen und später, dann sieht man das, dann scheiden sich die Jünger. Da sieht man, es gibt einige Jünger, die sich abwenden und weggehen von Jesus. Es war also nochmal wichtig, dass Jesus vor Ort ist, zu diesen Menschen spricht. Er ist zum richtigen Zeitpunkt da. Er wusste, jetzt ist meine Zeit, dort zu reden. Denn die Zeit wird kommen, da kann ich zu diesen Menschen nicht mehr reden. Es ist Zeit für diese Begegnung, von der wir hier lesen. Jesus wusste, dass er da ist. Und wisst ihr, deswegen nannte ich das so: Jesus ist immer zum richtigen Zeitpunkt in deiner Lebensgeschichte da. Er ist immer da. Jesus ist da, wenn er weiß, dass er da sein soll. Jesus ist da, wenn wir ihn brauchen. Jesus bereitet vor, ohne dass wir es wissen. Und das ist etwas, was ich so oft in meinem Leben schon erlebt habe und was mich trotzdem jedes Mal immer wieder berührt. Ich erzählte euch eben von der AHFS mit den vielen Mitarbeitenden, die bei uns arbeiten. Das ist ein wirkliches Geschenk. Jeder, der bei uns ist, ist eine Berufung Gottes. Weil wir wissen, jeder, der bei uns ist, der ist von Gott gerufen, zu uns zu kommen. Vor einigen Monaten war ich in einer Situation, dass ich an einem Standort der AHFS nicht wusste, wie ich das schaffen sollte mit der Arbeit. Da waren die Kinder, da waren plötzlich wenig Mitarbeitende da, krankheitsbedingt. Und ich wusste nicht, wie sollen wir das schaffen. Und dann kam eine neue Mitarbeitende an den Standort und sie hat mit angepackt und mit geholfen und die Arbeit ging voran. Und ich habe sie gefragt, oder ich habe zu ihr gesagt, ich bin dir so dankbar, dass du da bist, dass du zu uns gekommen hast, dass du dich hast berufen lassen. Und da sagte die Mitarbeitende zu mir: Joel, ich wollte eigentlich gar nicht zu euch. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Ich hatte schon eine Bewerbung geschrieben, ich wollte ganz woanders hin. Und dann sagte sie mir, eine wildfremde Person, ich kannte sie nicht, schrieb mir eine E-Mail und sagte: Gott hat mir gezeigt, dass du dich dort bewerben sollst. Gott hat mir gezeigt, dass du dich dort bewerben solltest. Und sie hat sich beworben und sie hat angefangen. Ich habe gar nichts gesteuert, ich habe gar nichts gemacht. Jesus allein war es, zum richtigen Zeitpunkt. Denn wäre diese Person nicht da gewesen, wären die darauffolgenden Wochen nicht stemmbar gewesen. Jesus hatte sie zum richtigen Zeitpunkt geschickt. Er hat nicht mich gebraucht, er hat nicht jemand von AFS, sondern eine wildfremde Person gebraucht. Jesus ist immer zum richtigen Zeitpunkt in deiner Lebensgeschichte da. Aber gucken wir weiter in den Bibeltext. Nun kommt also Jesus zurück nach Galiläa. Und dann steht doch da in Vers 46, er kam nun wieder nach Kana, dem Ort in Galiläa, wo das Wasser zu Wein gemacht hat. Zu dieser Zeit lebte ein königlicher Beamter in Kapernaum, dessen Sohn schwer erkrankt war. Und wenn wir weiterlesen, ist, dass dieser Mann eigentlich völlig hilflos war. Er hatte einen schwer erkrankten Sohn. Vermutlich, wir wissen es nicht, hat er alles getan, damit dieser Sohn gesund wird, und er ist nicht gesund geworden, sondern er war todkrank. Er lag im Sterben, so steht es hier. Er lag im Sterben. Ich habe das mal überschrieben mit: Jesus möchte, dass du in deiner Lebensgeschichte loslässt und zu ihm kommst. Jesus möchte, dass du in deiner Lebensgeschichte loslässt und zu ihm kommst. Wir sehen, dass dieser königliche Beamte den letzten Strohhalm nimmt, den er hat, und er geht zu dem, der ihm noch helfen kann. Alles andere hilft ihm nicht. Alles andere bringt ihm nichts weiter. Er weiß, er kann sich nur noch an Jesus wenden. Er muss loslassen. Er kann nichts mehr tun. Er hat vielleicht viel Geld, aber er kann niemanden bezahlen, der ihn gesund macht, den Sohn. Er hat vielleicht die besten Connections, die besten Beziehungen zu Ärzten oder sonstige Medizin. Aber es bringt nichts. Er muss loslassen. Und so, wie er loslassen musste, müssen wir auch loslassen. Es gibt in deinem und meinem Leben manchmal Lebenssituationen, wo wir einfach loslassen müssen, weil wir sie nicht mehr steuern können, weil wir sie nicht mehr verändern können. Und dann ist es ganz wichtig, loslassen und zu Jesus kommen. Ich möchte hier auch einfach ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich bin Vater von 5 Kindern. Gott hat uns als allererstes ein Kind mit Behinderung geschenkt. Das war Gottes Plan für uns. Und dann war meine Frau schwanger mit dem 2. Kind. Und dann sagten die Ärzte, mit ihrem 2. Kind stimmt auch was nicht. Ihr Kind ist nicht in Ordnung. Da stimmt was nicht. Und wenn Ärzte so etwas sagen, dann heißt es ja gleich Untersuchung, Untersuchung, Untersuchung. Und dann geht es los. Eine Riesenmaschinerie an Untersuchungen beginnt. Man rennt zu Krankenhäusern, Kliniken. Alles wird untersucht, um das zu bestätigen, was man eigentlich vermutet hat. In dieser Situation vor einigen Jahren fuhr ich mal wieder zu der Klinik, um meine Frau dort abzuholen, nachdem sie einige Tage dort war, zur Untersuchung. Ich fuhr mit dem Auto und es bewegte sich ganz viel im Kopf. Ihr müsst euch das vorstellen, was da für Gedanken durch den Kopf gehen. Und ich fuhr da und es regnete in Strömen und ich sah vor mir eine rote Ampel, drückte auf die Bremse mit meinem Fuß, die Räder standen still, aber es war so starker Regen, dass das Auto nur noch schoss und vorwärts rutschte. Und ich merkte, ich habe nichts mehr in meinem Griff. Ich kann lenken, es passiert nichts mehr. Ich kann bremsen, los, es passiert nichts mehr. Ich rase auf diese Ampel zu, die rot ist, direkt auf den Pfosten. Wenige Zentimeter vor diesem Pfosten kommt das Auto zum Stehen. Wisst ihr, was ich in dem Moment gemerkt habe? Ich habe nichts in der Hand. Ich kann nichts steuern. Ich kann nicht steuern, ob mein 2. Kind gesund ist oder eine Behinderung hat. Ich kann nichts in meinem Leben steuern. Ich kann es nur Jesus hinlegen. Ich kann es nur Jesus hinlegen. Ich muss loslassen. Ich muss loslassen. Ich kann diese Situation nicht beeinflussen. Das ist mir in dem Moment klar geworden und ich habe losgelassen und ich habe es Jesus hingelegt. Wenige Wochen später kam ein kerngesundes Kind zur Welt. Da hat Gott wirklich mich tief berührt. Alle Aussagen der Ärzte stimmten nicht. Nichts. Kommen wir zurück zum Bibeltext. Wir lesen hier weiter, was hier passiert. Also dieser Mann lässt los, er kommt zu Jesus und dann kommt ja wirklich eine ganz eigenartige Situation. Dieser Mann hat wirklich diesen tiefsten Wunsch, dass sein Kind gesund wird. Er kommt zu Jesus, er bringt ihm das, er bittet ihn darum und hat nicht selber Jesus gesagt, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde. Das steht ja in Johannes 14, ein paar Kapitel später. Und was lesen wir hier? Da steht doch glatt, dass er ihn zurückweist. Jesus sagt in Vers 48, müsst ihr denn immer Wunder oder besondere Zeichen sehen, bevor ihr glaubt? Der weist ihn erstmal zurück. Jesus sagt nicht, ja, ich bete für dich oder ich komme mit dir. Oder sagt nicht gleich, dein Kind wird gesund. Sondern wir lesen erstmal, wer weist ihn zurück? Müsst ihr denn nicht immer Wunder oder besondere Zeichen sehen, bevor ihr glaubt? Es fühlt sich an wie eine Ohrfeige. Denn der Mann tut doch alles, das, was man tun soll. Man soll zu Jesus kommen mit seinen Sachen. Aber diese Reaktion des Mannes, die finde ich genial. Der Mann wendet sich nicht ab, sondern was tut er? Vers 49. Doch der Beamte flehte ihn an. Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Dieser Mann hält daran fest, dass Jesus der Einzige ist, der ihm helfen kann. Und er bringt ihm nochmal die Bitte vor. Was will ich damit sagen? Jesus antwortet in deiner Lebensgeschichte nicht immer, wie du denkst. Jesus antwortet in deiner Lebensgeschichte nicht immer, wie du denkst. Aber, dass er antwortet, sehen wir später. Wir sehen aber diese Reaktion dieses Mannes, der dranbleibt, der weiter betet. Und letztendlich ist es das, was wir ja auch in der Bibel immer wieder lesen, dass die Christen dran geblieben sind, dass sie gebetet haben in den schwierigsten Situationen. Wie heißt es in Apostelgeschichte 2? Sie blieben beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Obwohl die auch in schwierigen Situationen waren. Die Verfolgung damals in Jerusalem setzte sich ja sehr schnell in Bewegung. Paulus selber schreibt ja an die Römer, seid fröhlich Hoffnung, geduldig im Trübsal und beharrlich im Gebet. An die Kolosser schreibt er etwas ähnlicher. Paulus schreibt, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Kolosser 4. Epheser. Betet alle Zeit im Beten, mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Ihr seht, das sind jetzt drei Zitate gewesen aus den Briefen an die Römer, an die Kolosser, an die Epheser. Und jedes Mal bleibt dran, betet weiterhin, haltet fest, auch wenn die Antwort nicht immer gleich auf dem Tisch liegt. Auch wenn Jesus manchmal antwortet, nicht wie ich denke und wie ich bitte. Ich zeigte euch vorhin dieses Gebäude von dem AHFS-Standort in Uhlenhorst. Für mich ist das so etwas. In Uhlenhorst in der Bachstraße gibt es ein Gebäude, das hat man bezogen, ein altes Fabrikgebäude, wo man gesagt hat, man ist nur ein paar Jahre drin. Man ist von 2-3 Jahren ausgegangen als Übergangslösung und dann wird man ein anständiges Schulgebäude finden. Und da hat man angefangen zu beten. Aber es hat sich nichts bewegt. Man hat Pläne gemacht, alle Pläne von diesem Gebäude, von einem neuen Ort, wo Kinder zur Schule gehen können, haben sich zerschlagen. Alle Pläne. Es wurde aber zunehmend ein Problem. Die Fenster gingen kaputt, das Dach wurde undicht, das Mauerwerk ging kaputt und man war nur noch dabei, irgendwas instand zu halten und gleichzeitig war klar, wir können dieses Gebäude, so wie es ist, nicht mehr halten. Es wird irgendwann zu teuer für uns, zu schwierig. Und außerdem war es ein Fabrikgebäude, es war eigentlich kein Schulgebäude. Wir haben gebetet. Sehr lange, es hat sich nichts getan. Und dann öffnete sich in Uhlenhorst eine Tür, dass man sagt, okay, wir wagen einen neuen Schritt, wir bauen ein neues Gebäude. Wir reißen das alte ab und bauen ein neues Gebäude. Und für uns war klar, wir können ja nicht die Schule einfach aussetzen. Wir können ja nicht sagen, naja, liebe Schüler, 2 Jahre könnt ihr woanders hingehen und dann kommt er wieder. Das geht nicht. Wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen einen Ausweichstandort, einen Standort, wo wir für 2 Jahre woanders hingehen können, damit wir wieder zurückkehren können, wenn dieses Gebäude neu ist. Ja, dann hatten wir ein Gebäude, Ausweichquartier. Man hatte sich geeinigt, dass wir dort einziehen. Und ein paar Wochen später wurde diese mündliche Zusage wieder zurückgezogen und gesagt, nee, geht nicht. Stand mir wieder da, wieder am Anfang. Dann haben wir wieder gesucht. Ein Jahr lang haben wir gesucht. Dann hieß es, ja, jetzt haben wir ein Gebäude. Wir haben ein Gebäude, in der Nähe, das war so in der Nähe von der Alster. Und er hat gesagt, das könnt ihr haben. Der Besitzer hat ja gesagt. Alle, die da beteiligt waren, haben ja gesagt. Und dann wollten wir einen Antrag stellen bei der Baubehörde, dass wir dieses Ausweichquartier nutzen dürfen. Und dann sagte die Baubehörde, in Hamburg ist das so geregelt, dass man auch die Anwohner befragen sollte, bevor man eine Zusage gibt. Also wurden die Anwohner der Alster befragt, ob sie demnächst eine Schule haben wollen. Und ihr ahnt die Antwort, wir wollen keine Schule. Die Baubehörde sagte, wenn die Alster-Anwohner Nein sagen, dann sagen wir nicht Ja. Dann müssen wir auch dem Nein folgen. Dann standen wir wieder da. Alles war vorbereitet für einen Bau in Ulmhorst. Und wieder hieß es Nein. Da haben wir gebetet. Da haben wir wirklich gebetet. Und gesagt, Gott, warum? Du hast uns ein Gebäude, du hast jetzt diesen Platz geschenkt, du hast uns Handwerker geschenkt, du hast uns einen Planer geschenkt, die alles, es war ja alles vorbereitet. Warum? Warum? Es stand doch so gut jetzt, dass wir damit anfangen können. Aber wir haben gebetet. Und nach dieser Zeit, einer Woche lang Gebet, hat uns Gott oft gesagt, ihr habt doch bereits ein Gebäude. Wonach sucht ihr denn? Warum nutzt ihr das nicht? Dieses Gebäude stand in Bergedorf oder steht in Bergedorf. Und wer sich so ein bisschen auf der Hamburger Karte kennt, weiß, Bergedorf ist südöstlich von Hamburg. Für die Bergedorfer ist Bergedorf Bergedorf und nicht Hamburg. Ihr habt doch bereits ein Gebäude, warum nutzt ihr das nicht? Ich habe gesagt, Herr, wie soll das denn sein? Sollen wir jetzt alle Schülerinnen und Schüler nach Bergedorf bringen? Da werden doch alle weglaufen. Da sagt doch jeder, wieso soll ich denn jetzt nach Bergedorf gehen? Aber so mehr wir darüber gebetet haben, wussten wir, Gottes Antwort war, schick die Kinder nach Bergedorf. Eigentlich eine Wahnsinnsidee, muss man sich mal vorstellen. Wie kann ich denn sowas machen? Wie kriege ich diese Massen an Schülern jeden Morgen nach Bergedorf? Und wir haben gesagt, Gott, wenn das dein Wille ist, gehen wir. Und dann fand sich plötzlich ein Busunternehmen, das gesagt hat, ja, wir fahren jeden Morgen. Die Schüler alle nach Bergedorf. Und jetzt fahren seitdem zwei Jahre bald Busse durch Hamburg und sammeln die Schüler ein und fahren sie nach Bergedorf. Und die Eltern, da habe ich gedacht, die werden das nicht mitmachen. Die meisten werden sagen, nein, das mache ich nicht mit. Ich schicke nicht mein Kind noch nach Bergedorf. Fast alle Eltern sind mitgegangen. In dem Jahr darauf, nachdem das ein Jahr war, habe ich gedacht, da wird sich doch keiner anmelden in Ulmhorst. Denn Ulmhorst ist ja nicht in Ulmhorst, sondern Ulmhorst ist in Bergedorf. Gott sagte, denkste. Wir hatten mehr Anmeldungen als Schülerinnen und Schüler als zuvor, als Ulmhorst noch in Ulmhorst war. Jesus antwortet in deiner Lebensgeschichte nicht immer, wie du denkst. Mein logischer Verstand war beschränkt. Aber ich habe erlebt, dass Jesus antwortet. Zurück zum Bibeltext. Wenn wir weiterlesen, geht Jesus jetzt auf diesen Mann ein und er sagt, geh ruhig heim, dein Sohn lebt. Geh ruhig heim, dein Sohn lebt. Hat dieser Mann mit dieser Antwort gerechnet? Nein, er erwartet noch etwas Ungewöhnliches. Er sagt, geh nach Hause, es ist quasi alles geregelt, tu das. Ja, Und wir kennen das Ende dieser Geschichte. Der Mann ist nach Hause gegangen und er hat es wirklich erlebt, dass sein Sohn gesund geworden ist. Jesus erwartet Ungewöhnliches in deiner Lebensgeschichte. Jesus erwartet Ungewöhnliches. So wie er den Vater von ihm auch etwas Ungewöhnliches verlangt, einfach nach Hause zu gehen. Wenn wir in die Bibel gucken, ist das etwas, was wir auch oft, ganz oft sehen und wo wir zu ermutigt werden und aufgefordert werden. Schon im Psalmen lesen wir: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Paulus schreibt an die Philipper: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts. Das fällt mir nicht immer leicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist für mich manchmal echt sehr, sehr herausfordernd. Und ich stehe immer wieder vor dieser Situation, dass ich sage: Jesus, ich weiß es nicht. Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Wie soll das mit der AHFS weitergehen? Ich weiß es nicht. Und dann heißt es: Sorgt euch um nichts. Ja, manchmal erwartet Jesus Ungewöhnliches in deiner Lebensgeschichte. In meiner auch. Ich will dir ein Beispiel erzählen. Ich könnte dir viele von diesen Beispielen erzählen, wo mich das immer wieder erwischt, wie Gott mich immer wieder dabei erwischt. Ich hatte die Situation an einem Standort, dass wir noch nicht wussten, wie es im nächsten Schuljahr mit der Klassenlehrersituation sein sollte. Und ich wusste: Jesus, du wirst dafür sorgen. Du wirst es schenken. Du hast uns immer wieder versorgt. Jesus, du wirst dafür sorgen, dass rechtzeitig jemand da ist. Und dann kam der Elternabend, wo ich dann den Eltern quasi in der Regel vorstelle: Das ist die Klassenleitung im nächsten Schuljahr. Nun kam dieser Elternabend, aber ich hatte keine Klassenleitung. Ich konnte niemanden vorstellen. Und ich habe gesagt: Jesus, wie soll ich das machen? Und ich habe gesagt: Okay, Jesus, ich gehe da jetzt hin. Ich bin in den Elternabend, habe mich vorgestellt und gesagt: Ich freue mich, dass Ihre Kinder nächstes Jahr da sind. Ihre Klassenleitung kann ich noch nicht vorstellen. Die wird Jesus noch schicken. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wie Eltern denken, Klasse 1, die wollen natürlich wissen, wer kommt da auf mich zu, wer ist das? Und ich sage: Ich weiß es noch nicht, aber Jesus wird noch jemanden schicken. Dann kamen die Sommerferien. Ich bin in den Sommerferien gestartet und am Anfang der Sommerferien wusste ich immer noch nicht. Ich wusste das nicht. Ich habe gesagt: Jesus, wie soll das gehen? Wir haben jetzt noch 6 Wochen. 6 Wochen. Dann stehen die Eltern da und wollen wissen, wer ist die Klassenleitung? Die erste Woche ging, die zweite Woche ging, die dritte Woche. Es hat sich nichts an dieser Situation geändert. Und ich wusste nicht: Jesus, wie soll das gehen? Hilf! Die vierte Woche kam, die fünfte Woche begann. Am Ende der fünften Woche rief jemand an und fragte: Habt ihr Arbeit für mich? Ich sagte: Ja. Ich habe gefragt: Kannst du dir vorstellen, Klassenleitung zu machen? Ja. Wann kannst du anfangen? Nach den Sommerferien. Und dann kam der Tag der Einschulung und ich konnte den Eltern sagen: Hier ist eure Klassenleitung. Jesus hat geantwortet. Ich glaube, die wenigsten haben das mitgekriegt, was Jesus da getan hat. Aber ich habe dieses persönliche Erlebnis gehabt: Jesus sorgt zur rechten Zeit. Aber er hat was sehr Ungewöhnliches erwartet. Er hat von mir verlangt, festzuhalten und darauf zu vertrauen, dass er es gut meint. Und nicht gleich die Lösung schenkt. Nicht immer, wie es am besten wäre, sondern manchmal ganz anders. Gott versorgt. Das ist etwas, was ich immer wieder an der AHFS erlebe. Mein letzter Punkt führt mich zu dem Bibeltext wieder zurück. Wenn ihr in der Bibel lest, ist es ja so, der Vater geht ja zurück und der fragt dann, ab welchem Punkt ist denn mein Sohn gesund worden? Und dann stellt er ja fest, in dem Moment, wo Jesus gesagt hat, geh nach Hause, geh heim, ab diesem Punkt war sein Kind gesund. Ich habe diesen Punkt mit Jesus handelt in deiner persönlichen Lebensgeschichte. Er handelt. Und wenn du es auch manchmal nicht meinst, merkst, er handelt. Und er handelt manchmal so, dass du es gar nicht von außen irgendwie siehst, wahrnimmst, sondern erst im Nachgang merkst, ja, Jesus hat gehandelt. Genau in dem Moment. Und ich habe nichts gemerkt. Aber er handelt. Er ist lebendig. Der Mann hat erlebt, wenn Jesus zur Chefsache in meinem Leben wird, zum Chef in meinem Leben wird, dann handelt er auch in meiner Lebensgeschichte. Vor einigen Wochen, es ist noch gar nicht lange her, kam für mich das erste Mal eine sehr schwierige Situation auf mich zu, die hatte ich noch nie in der AHFS-Geschichte. Ich habe einen Mitarbeitenden zu Grabe getragen. Ganz plötzlich verstarb ein Mitarbeiter am Nachmittag in der Nachmittagssonne. Holte Gott ihn zu sich. Das ist ein Schockmoment. Nicht nur, weil da jemand fehlt, der die Arbeit mit den Kindern gemacht hat. Das ist ein Schockmoment für die Kinder. Ich erkläre, gestern war er noch da, heute ist er nicht mehr da. Das ist ein Schockmoment für die Mitarbeitenden. Gestern habe ich noch mit ihm zusammengearbeitet, geplant. Jetzt ist er nicht mehr da. Das war ein Schock für alle Beteiligten. Aber wisst ihr, was ich in dieser Situation erlebt habe? Diesen Mitarbeitenden, der heimgegangen ist zu Gott, der hat genau das gelebt, dass Jesus sein Chef war in seiner Lebensgeschichte. Das war ein ruhiger Mitarbeitender. Das war nicht jemand, der immer vorne stand. Aber als wir zusammenkamen mit den Kindern und zur Trauerfeier, oder wir haben es eigentlich in Verabschiedung, habe ich gemerkt, was dieser Mann bewegt hat in den Kinderherzen. Das konnte man im ersten Blick nicht sehen. Aber im Nachgang war ich so berührt, wie viele Kinder und mittlerweile auch Jugendliche durch ihn zu Jesus gefunden haben. Das war nicht einer, der stand immer vorne und redete. Das war einer, der im Hintergrund leise war und betete. Das war jemand, der sich für jeden persönlich Zeit nahm und mit ihm betete. Das war jemand, dass, wenn ein Kind sich verletzt hatte, und er kam, um dieses Kind zu versorgen, dann gab er dem Kind ein Pflaster oder ein Verband. Und dann fragte er mir das Kind noch, soll ich für dich beten? Und viele Kinder sagten, ja, bete für mich. Das war jemand, der im Hintergrund einem Mitarbeitenden mal die Hand auf die Schulter legte und für ihn betete, weil er merkte, es geht ihm nicht gut. Zu dieser Feier kamen viele, auch ehemalige Schülerinnen und Schüler und Eltern. Ich habe erlebt, wie viele durch diesen Mann gesegnet waren. Ich konnte nicht verstehen, warum Gott ihn so früh zu sich geholt hat und warum er diese Lücke hinterlässt. Aber ich konnte sehen, was für ein Segen dieser Mann war. Und nur, weil er Jesus handeln hat lassen in seiner Lebensgeschichte. Und daher möchte ich dir Mut machen, egal wo du gerade stehst, egal welche Aufgabe und Position du hast, egal was du gerade arbeitest oder wo du dich einbringst oder welche Aufgabe du hast, egal, lass Jesus zur Chefsache, zu deinem Chef in deiner Lebensgeschichte werden. Warum? Weil Jesus möchte in deinem Leben handeln. Er möchte das. Und du bist ein Segen, denn Jesus selber sagt, ich will dich segnen. Und deswegen, wenn du heute hier rausgehst, möchte ich dir einfach Mut machen. Nimm das mit. Jesus handelt in deiner Lebensgeschichte. Er handelt. Er ist wahr und er ist lebendig. Amen.